Kölsch und J, der Rheinland-Podcast.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Mein Name ist Dominik Becker und heute freue ich mich auf zwei echte Vollblutmusiker, auf zwei Profimusiker. Beide habt ihr schon gesehen, gehört habt ihr sie sowieso schon. Ich freue mich auf Michael Kuhl. Er ist der frühere Frontmann und ja auch Namensgeber der Band Kuhl und the Gang.
Ich kleine Fetz war noch so jung und he war fast 800 Jahre alt und wohnt Brat. Im wiese Sakko Staatsgemat rückt er das Mikro sich parat und fängt zu singen an.
Seit seinem Ausstieg ist er als Solokünstler, als Musiker unterwegs oder er unterstützt die Bands, indem er textet, produziert oder sich einfach mit seiner Trompete in den Hintergrund stellt und sein absolut wahnsinniges Können beweist. Längst aber hat er sich auch als Orchesterleiter im Karneval auf der Bühne einen Namen gemacht. Hochgeschätzt, hoch angesehen in der kölschen Musik und in der Künstlerwelt. Michael, schön, dass du mit dabei bist.
Oh my goodness, was für ein Teppich, danke.
Matthias Hessler ist auch mit dabei. Er tanzte, er spielte, hüpfte viele Jahre mit seiner Trompete bei Querbeat mit auf der Bühne rum. Irgendwann aber kam der Zeitpunkt, da war es zu viel fettes Kuh und Matthias nahm sich raus. Mittlerweile ist er Leiter des Helmut Blödgen Orchesters, ich glaube seit 2,5 Jahren etwa. Mhm. Leitet diese Saalkapelle, hört sich ja immer ein bisschen despektierlich an, ist ein Orchester und hat aber noch viel mehr Aufgaben. Matthias, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wie kommt man auf einmal zum Orchester? Fragen wir das erstmal, wenn man irgendwie diesen Fokus vorher hatte, Band und richtig auf die 12. Michael, Matthias, wer will anfangen?
Ja, bitte.
Bitte, bei mir war das schon vorher. Ich bin zu Schulzeiten, habe ich schon im Karnevalssitzungsorchester gespielt. Mein damaliger Musiklehrer hat mich damit hingeschleppt. Das war damals bei Markus Quoth. Und der meinte, komm, bevor dich jemand anders fragt, kommst du mal mit von der Schulbank in Satori war das damals und das war sehr lustig. Ich musste ihn siezen und alle um mich drumherum haben dann
nein.
Du zu ihm gesagt. Aber das war eine coole, lustige Erfahrung, Einstieg in diese Welt.
Wie ist es bei dir gelaufen, Matthias? Das war ja ein bisschen verrückter bei dir. Ja.
Klein bisschen später, aber witzigerweise meine ersten Schritte bin ich auch im Orchester Helmut Blödgen gegangen, vor Querbeat noch. Mhm. Denn Querbeat ist zu der Zeit, das muss so ungefähr 2005, 2006 gewesen sein, vor allem noch über Bonner Stadtfeste geturnt. Da hatten wir mit Karneval noch gar nichts zu tun. Und über Bekannte kam dann der Bezug ins Orchester Helmut Blödgen und da hieß es, Mensch, komm doch auch mal mit, also eigentlich gar nicht viel anders als bei dir, Michael. Und das waren so die ersten Schritte, die ersten Bewegungen und deswegen war es für mich auch gar nicht weit weg, da wieder hin zurückzukommen, weil man doch festgestellt hat, dieses Leben in so einem Sitzungsorchester, das hat eine ganz eigene Dynamik.
Absolut.
Und ist eine ganz eigene Welt für sich und ist auch mega interessant, mega spannend.
Und vor allen Dingen, ihr beide seid jetzt ja quasi da unterwegs, wo ihr vorher auch immer wart, nur irgendwie nicht ganz vorne in der ersten Reihe, sondern vielleicht so ein bisschen links oder rechts versteckt, nicht mehr ganz so im Rampenlicht, aber diese Faszination zur Musik, zum Karneval, Brauchtum, kölsche Musik, ja, ihr habt sie weiter, wahrscheinlich auch irgendwie im Blut.
Ja, sicher. Ich meine, das ist ja, im Endeffekt ist es ja ein Stück zu Hause, ne? Jetzt vergleich das mal mit jemandem im Voralpenland, der für sein Leben gern Harmonika spielt oder Alphorn spielt und der setzt sich natürlich dann auch auf die Hütte und spielt und macht Musik. Und ich finde, das kann man irgendwie, das hat ja auch mit Volksmusik zu tun, kann man ganz gut vergleichen.
Jetzt ist es nicht mehr ganz so verrückt in so einem Orchester, Matthias, aber trotzdem eine wichtige Aufgabe, oder?
Ja, das sind jetzt so zwei Sachen, die sich nicht ausschließen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass nicht der ein oder andere verrückte Abend oder die andere verrückte Stunde an so einer Sitzung auch mal möglich ist. Klar haben wir nicht mehr dieses, ich nenne es mal strukturierte Chaos, was wir vor allem in den ersten Jahren mit Querbeat verbreitet haben, bevor sich das Ganze natürlich auch veränderte, professionell wurde und eine ganz andere Wirkung entfachte. Wir versuchen diese Veranstaltung vor allem mit einzurahmen und die Stimmung, die wir ja, wie der Michael gerade eben schon sagte, in uns haben und mitbringen, auch in den ganzen Saal rein zu deuen. Und da ist eigentlich der Unterschied schon wieder gar nicht so groß zu Querbeat, dass man einfach sagt, man nimmt das an und sagt, wir geben euch, was ihr für heute braucht, auch wenn ihr das noch gar nicht wisst.
Ja.
Einfach drauf.
Mir hat mal ein Literat hat mir mal gesagt, die Sitzungskapelle ist der erste und letzte Programmpunkt des Abends.
Und dementsprechend auch besonders wichtig.
Ja, ja? Natürlich. Ja. Natürlich.
Merkst du diese Wertschätzung? Klar, der Literat sagte es dir, aber du bist ja nicht mehr oder ihr seid nicht mehr so im Scheinwerferlicht. Mhm. Vermisst man das manchmal oder sagst du, naja, ich habe es mir ja so ausgesucht, also meine Güte.
Nö, was heißt vermissen? Also man steht ja schon auf einer Bühne und das ist ja das, was wir eigentlich immer machen wollten. Die Frage ist, wie du auf der Bühne stehst. Du hast natürlich eine andere Verantwortung, wenn du eine halbe Stunde die volle Aufmerksamkeit des Publikums hast, ist das komplett ein anderes Bild, als wenn du an der Seite stehst und das, was auf der Mitte der Bühne passiert, begleitest. Das muss einem klar sein, aber unterm Strich bereue ich doch nichts und vermisse auch gar nichts. Und ich stehe ab und zu auch mal in der Mitte der Bühne, ist alles okay.
Du kannst ja nicht nur Trompete spielen wie ein junger oder ein mittelalter Gott, sondern
es gibt immer einen, der es besser kann, das ist so.
Du kannst moderieren, du kannst singen und das nutzt man dann, oder? Diese Erfahrung kann man dann nutzen auf der Bühne, ne?
Ja, alles nutzen, was man nutzen kann, ne? Und im Endeffekt, wir sind Individuen, wir sind Lebewesen und wenn man sich dazu entscheidet, sich auf eine Bühne zu stellen, dann soll man auch alles mitbringen, was man hat, und je authentischer und echter man da ist, umso erfolgreicher ist man auch, meines Erachtens.
Viele werden sich fragen, was macht dieser Michael Kuhl? Der war doch mal Frontmann von der Band, den hört man ja nicht mehr, aber ich glaube, langweilig ist dir absolut nicht,
mir
oder?
Ist nie langweilig, nein, nee. Ich habe einen sehr krausen Geist. Ich muss mich immer mit irgendwelchen Dingen beschäftigen oder lesen, wieder was Neues lernen.
Also du bist auch sowas wie Musiklehrer?
Auch ein bisschen, ja.
Ja. Nachwuchs ranzüchten?
Ja, in gewisser Weise. Also sehr, sehr dezidiert.
Wir erinnern uns noch zurück, da gab es diese böse Pandemiezeit. Da haben wir uns damals schon mal getroffen, bei dir zu Hause. Eine Musikreihe mit einem Kollegen von dir, die hat eigentlich keiner gebraucht. Das war ganz schön. Ihr habt immer kleine Fensterkonzerte auf der Straße oder auf der Straße auf dem Gehweg gespielt. Das war ganz schön damals.
Das dann über Facebook gestreamt. Ja, genau. Ja. Und das Schöne ist, man wird auch heute noch drauf angesprochen. Also ja. Ich hatte jetzt gerade in der vergangenen Session sind auch noch Leute gekommen, die sich dafür bedankt haben. Es stand sogar im Generalanzeiger ein Leserartikel, der sich nochmal dafür bedanken wollte. Und das ist jetzt ja auch schon zweieinhalb Jahre her. Ja.
Und wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, dreistellig habt ihr ja nicht geschafft. Ne?
Nee, wir haben 99 Konzerte gespielt.
99 Straßen- und Fensterkonzerte.
Das 100. schieben wir erfolgreich vor uns her.
Matthias, dein musikalischer Weg, wir haben das eben schon mal angerissen, ist ähnlich. Musiker in einer Band, Riesenerfolge, dann der Schritt zurück, raus aus diesem ganzen Wahnsinn, mehr oder weniger zurück in die zweite Reihe. Warum nicht mehr Querbeat?
Ja, warum nicht mehr Querbeat ist in dem Moment eine ganz einfache familiäre Entscheidung gewesen. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung gefällt habe, war das so grob Mitte 2017, hatten wir gerade die erste größere Deutschlandtour hinter uns, hatten das Album Fettes Crew rausgebracht und man merkte einfach, das geht jetzt hier richtig ab. Wir haben die Terminplanung für die nächsten Jahre, muss man ja schon sagen, angestoßen und in dem Moment war meine Frau schwanger mit dem zweiten Kind und ich merkte für mich einfach, das ist nicht mein Weg, den ich gehen möchte. Und da kommt dann noch dazu etwas, das dachte ich eben auch schon bei dir, Michael, wir kommen ja auch gar nicht nur so aus der Musik, dass wir sagen, wir müssen immer in der ersten Reihe stehen, sondern wir haben ja beide Musik studiert. Das heißt, wir haben richtig gelernt, Musik zu machen. Das ist ein ganz anderer Selbstzweck häufig. Das heißt, wir lernen nicht vorne zu stehen, sondern wir lernen Musik zu machen mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Vor Publikum natürlich gerne, und aber immer mit diesem Anspruch, Kunst irgendwie so unter die Leute zu bringen, weshalb das für mich eigentlich nie so ein Denken war, geil, ich stehe jetzt in der ersten Reihe oder oh, ich stehe heute in der zweiten Reihe. Das ist irgendwie, natürlich ist es geil, wenn man einen Moment hat, wo man sagt, wow, jetzt können wir mal richtig was nach vorne bringen. Mhm. So wie zuletzt bei den Roten Funken, was ja aber auch bei uns als Solokünstler haben wir zusammen
spontan.
Auch was, ganz spontan gemacht. Natürlich ist das auch irgendwas, wo man denkt, so geil, jetzt können wir irgendwie nochmal was machen, aber genauso ist es eine geile Sache, eine Band einfach zu unterstützen, mit Bläser setzen oder einen Tanzchor zu begleiten. Oder ich komme aus der Klassik, du kommst aus dem Jazz. Für mich ist es auch ein schöner Abend, eine Oper zu spielen. Einfach im Orchestergraben zu verschwinden und zu sagen, jetzt mache ich einfach hier meine Musik. Weswegen das für mich keine Entscheidung gegen ein Leben in der Frontlinie war, sondern einfach nur einen anderen Weg in der Musik genommen hat dann quasi.
Beide seid ihr faszinierte Musiker. Für mich ist ja auch so Orchester, du hast das gerade schon so ein bisschen angerissen, verschiedene Instrumente, verschiedene Musiker oder Musikerinnen. Für mich ist das so die Basis für alles, oder?
Ja, Matthias hat gerade von Tanzkurs gesprochen, ne? Das ist eigentlich im Karneval, das ist so die Königsdisziplin, in der sich die Saalkapellen im Endeffekt messen können, weil du kriegst einen Koffer mit Noten hingestellt und musst von jetzt auf gleich perfekt begleiten. Und diese Tänzer, ich meine, man muss absolut den Hut vor denen ziehen, weil die trainieren das ganze Jahr, die machen das alle ehrenamtlich und die setzen sich auch einem ganz schön hohen Verletzungsrisiko aus. Die haben natürlich auch ihre Ansprüche an diese Musik, die sie da haben. Haben vielleicht auf eine CD trainiert oder auf einen Track, der aus dem Studio kommt, trainiert und wollen das am liebsten genau so auch dann in der Sitzung haben. Und das ist halt ein Anspruch, der an eine Sitzungskapelle gestellt wird, die das dann halt mal ebenso, zack, so wie von CD präsentieren soll. Und das ist, da musst du halt einfach auch so dein Handwerkszeug parat haben. Du musst gut lesen können, du musst phrasieren können, du musst die Titel kennen, du musst mit den Kollegen im Blending, heißt das, ne? Also du musst mit den Kollegen in der Abstimmung nicht so laut, nicht zu leise sein, sodass das halt als kompletter Klangkörper auf die Bühne kommt und dazu tanzen dann auch noch Leute. Also das ist schon faszinierend.
Wir hören das raus. Also das ist richtig Knochenarbeit. Das ist nicht so, dass ihr da so ein bisschen rumspielt. Da gibt es wirklich, das ist klar, wie es sein muss.
Ja, auf jeden Fall. Und ich vergleiche das mit dem Tanzkurs immer ganz gerne mit einem Theaterstück. Dir gibt jemand ein Libretto vom Theaterstück und sagt, hier, du hast jetzt hier 10 Peoples und ihr führt jetzt ein Theaterstück auf. Ihr habt den Text und los.
Ungeprobt
und jeder muss erstmal suchen, wo sind eigentlich meine Stellen, wo muss ich eigentlich nach vorne gehen und so weiter. Und das muss aber alles sofort laufen. Sofort vor Publikum, perfekt, live los, Kamera an. Das ist ein bisschen unsere Situation. Jetzt sind wir natürlich darin Profis, wir haben es gelernt, wir haben es studiert. Das macht's leichter, aber es bleibt spannend.
Kriegt man trotzdem ein bisschen im Voraus einer Sitzung, einer Veranstaltung den Ablauf so dahingelegt, dass man sich ein bisschen drauf vorbereiten kann? Klar ist, manche Sachen müssen improvisiert werden, aber man muss sich auf irgendwas einstellen oder einspielen, proben, Michael.
Ja, ein wenig schon. Was interessant ist, also so eine Session, die hat einen Verlauf, ne? Also die entwickelt Dynamiken und das ist gerade am Anfang der Session, da beschnuppert man sich auch noch mit den Künstlern, die auf der Bühne stehen, ganz besonders mit den Rednern, weil du halt auch ein Timing dafür entwickeln musst. Wo kommt welcher Witz? Es gibt ganz oft so Pointen, die nochmal nachgeschoben werden. Ja. Wenn du nach der ersten Pointe schon einen Tusch spielst und das Publikum applaudiert, dann hast du die zweite zerschossen. Mhm. Und das sind so Dinge, die entwickeln sich in der Session. Und das Coole ist einfach auch, dass die Redner einen mittlerweile kennen und man da in so ein Zusammenspiel gerät und da passieren halt total coole Sachen halt auch auf der Bühne, wo man sich selber dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen auf die Schippe nimmt und ja, also das kann man während des laufenden Betriebs so ein bisschen vorbereiten. Klar, die Tänze kannst du auch vorbereiten, das kommt so alle 2-3 Jahre im Schnitt mal eine Veränderung oder ein neuer Tanz dazwischen, dann lernt man das neu kennen. Bei den Traditionskursen sind viele Dinge, die schon seit Jahrzehnten getanzt werden, aber halt auch nicht gerade einfach sind, beispielsweise irgendwie Prinzengarde-Tanz, ne? Da gibt's hin und her von 6/8 nach 2/4 und wenn du das nicht vorher mal gesehen hast, kannst du dich schwer auf die Nase legen. Mhm. Und was halt auch interessant oder spannend ist, Mathis sagt es gerade schon, wenn auf einmal was ganz Unvorhergesehenes passiert und da steht jemand auf der Bühne, den du vorher noch nie gesehen hast, du hast einen Namen bekommen und weißt nicht, was macht der? Redet der? Tanzt der? Singt der? Ja. So das Genre Parodie ist aus dem Karneval fast komplett verschwunden und dann musst du dich darauf einstellen, ja, was erwartet der denn von uns jetzt hier als Band, ja, als Orchester, als Kapelle? Was sollen wir denn jetzt hier machen? Und da entstehen auch ganz spontane, tolle Sachen mal.
Also lässt man sich da eine Rede von den Kanzes, den Stelters, den Blötschkops, muss man die haben oder reagiert man so spontan und du leitest an und dann los geht's?
Ja, also ich habe die nicht, du wahrscheinlich auch nicht.
Nee. Also es gibt natürlich Redner, die legen sich die immer auf den Tisch.
Damit mal kurz
so viele, viele gibt es jetzt gar nicht. Ja. Nee, aber und die merken natürlich auch, wenn die in der ersten Woche der Session merken, dass ein Witz nicht durchzündet, dann dann nehmen die den auch schon mal raus. Das ist spannend. Ich habe es damals mit Cool und der Gang noch erlebt, da haben wir eine Sitzung unter der Woche irgendwo gespielt, abends spät. Und der Bernd stellt aber da. Und er sagte so, ich muss jetzt schnell nach Hause, ich muss noch Dschungelcamp gucken. Ich sag, was musst du? Ja, Dschungelcamp gucken. Ich sag, Bernd, tust du dir das wirklich an? Er sagt, ja, muss ich, damit ich morgen meine Rede aktualisieren kann, weil ich muss ja wissen, was drin vorkommt. Und dann habe ich gedacht, oh, Hut ab, wenn man irgendwie sein Privatleben so bis spät in die Nacht noch dafür opfert, am nächsten Tag die Rede aktuell zu haben, das ist schon Beachtlich.
Heimst man sich manchmal auch Ärger mit den Künstlern ein, weil man, Michael hat es angedeutet, man könnte eine Pointe, einen Witz zerschießen, weil man einfach zur falschen Stelle irgendwie was einsetzt? Oder sieht man es dir manchmal nach, Matthias?
Ärger ist ein großes Wort. Ich würde das sportlich sehen. Also wer sagt, dass er noch nie einen Tusch falsch platziert hat, der hat, glaube ich, noch keine Sitzung geleitet. Dann gibt es eine Art Redner, den merkt man das dann an, dass die dann ein bisschen verärgert sind, aber eher so im Sinne von, ach, da wäre noch mehr drin gewesen. Und dann gibt es auch ganz andere Redner, die gehen damit auch offen um und sagen, nee, Moment, gleich erst. Und einen gibt's, der sagt auch, nee, Luft anhalten, noch warten und sowas. Also das ist dann genau das, was du eben sagtest, Michael, dass da so ein bisschen spielerischer Austausch dann auch wirklich untereinander entsteht. Mhm. Unter Umständen vielleicht auch mit dem Sitzungspräsidenten, also mit dem Leiter der Sitzung, nicht mit dem Sitzungspräsidenten Volker Weininger, so in so einem kleinen Dreieck, dass man sich die Bälle so ein bisschen zuspielen kann. Denn glücklicherweise wissen ja alle, dass wir nur für die Sache da sind, dass wir also wollen, dass es möglichst gut wird. Und
alles nur für Gölle.
Ja, genau. Ja. Und nicht irgendwie einen kaputt tuschen wollen oder sowas.
Aber das Interessante ist natürlich auch, wenn du es mal andersrum betrachtest, wenn du als Leiter der Kapelle merkst, dass der Redner es schwer hat im Saal, weil du bist im Prinzip das Bindeglied zwischen dem Akt, der auf der Bühne passiert, und dem Publikum. Das ist ja Aktion, Reaktion. Und wenn du merkst, dass der Redner es schwer hat, dann kannst du dem mit einer höheren Tuschdichte zum Beispiel helfen, irgendwie Schwung in die Rede zu bekommen und das Publikum mehr an sich zu binden. Das ist schwierig, gerade bei den Rednern aus der zweiten und dritten Garde, da muss man schon mal so ein bisschen helfen auch.
Ich wollte gerade sagen, also es bedarf ja auch einem ziemlich viel Fingerspitzengefühl, ne?
Ja. Und da ist tatsächlich auch jeder Abend anders. Denn jeder
Mensch ist ja das Schöne daran.
Genau. Und gerade wenn es dann vielleicht auch mal nicht so optimal läuft, was ja auch immer mal passieren kann, kann man auch mal mit dem Krätzchen helfen, dass man so ein bisschen mal die Leute mal kurz zum Mitsingen animiert, und dann hören die meistens danach auch schon wieder ein bisschen besser zu. Also da ist schon viel möglich.
Was immer funktioniert, ist Scheiße, Jalen Estur. Da hast du direkt den ganzen Saal am Mitsingen.
Wie viele Songs, Matthias sprach gerade Krätzchen an, wie viele Songs könnt ihr von jetzt auf gleich quasi rausschießen? Wie viel an Repertoire liegt davor? Sind das 10? Sind das 50? Ich meine, die muss ja auch jeder von jetzt auf gleich drauf haben, ne?
Bestimmt dreistellig, hätte ich jetzt gesagt, ne? Um die 100 bestimmt.
Also mein Hirn ist zu groß dafür, das ist das Problem. Nee, also guck mal, die Abschlussprüfung im Jazz beinhaltete schon, dass du 100 Jazz-Standards aus dem Kopf spielen können musstest. Generell, Musik ist so ein Ding, wenn du Klavier spielst, und bei Matthias ist es ja auch, er spielt Klavier, der spielt auch Geige, Bratsche, hat halt eine sehr umfassende Bildung. Wenn du dich mit Harmonien und Melodien ein bisschen auskennst, kannst du fast alles, was du so kennst, auch aufs Instrument bringen.
Also es sind jede Menge Songs, die ihr von jetzt auf gleich abrufen könnt.
Ja. Spannend dabei ist natürlich immer, dass wir wie eine Orgel quasi ja direkt die gesamte Besetzung mit diesem Song dabei haben wollen.
Das ist der Punkt. Genau.
Das macht es dann natürlich interessanter. Man kann so Sachen machen, wie dass man die Tonart mit Fingerzeichen anzeigt oder sowas, dass man da zumindest sicher ist, dass alle in der gleichen anfangen. Das ist immer recht hilfreich für den Klang. Und ansonsten braucht man dann natürlich Personal, das die Nummern auch kennt. Also es reicht nicht, wenn der Leiter vorne die Stücke kennt. Also das, da steht man ziemlich alleine da.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ist das, wenn man die alten Weggefährten dann im Karneval wieder trifft? Wenn man auf einmal irgendwie die Saalkapelle oder Orchesterleiter in einem Saal ist, und dann kommen dann diese ganzen Verrückten auf die Bühne. Wie ist das?
Sensationell.
Ja?
Wir hatten mal jetzt am Kasaba wieder Karnevalssamstagsball der Roten Funken, und dann trat Querbeat gegen, keine Ahnung, lass es 23:30 oder sowas gewesen sein auf. Wir haben an dem Abend Tanzmusik gemacht, also nicht reine Sitzungsorchesterbegleitung, sondern auch Top 40 wirklich als Ballbegleitung für den Abend. Und dann kam der Stefan, Trompeter, sofort zu mir an, spielst du gleich Romeo? Und was soll man in so einem Moment machen? Ich meinte, ja, gerne, geil. Und das haben wir dann auch zusammen gemacht, durfte ich nochmal mit rein. Das ist natürlich mega, das ist, da geht mir das Herz auf, kann ich nochmal richtig einen abfeuern.
Ja, guck mal, das ist Repertoire, was ich aus dem Kopf nicht bedienen könnte. So.
Das heißt, da steht dann Querbeat auf der Bühne und die sagen, komm, spiel mit.
ja, das super cool. Ist schon ein, zweimal vorgekommen und das freut mich natürlich auch. Das ist jedes Mal wieder ein großer Spaß. Ich durfte auch in den letzten Jahren zweimal Elternzeitvertretung machen, bin bei ein paar Festivals dabei gewesen.
Aushilfsquerbietler.
Aushilfsquerbietler, genau. Schön. Ja, und das ist natürlich sensationell, da wieder reinzukommen. Einerseits ist es, als wäre man nie weg gewesen und andererseits ist dann auch wieder eine komplett neue Welt. Also das macht auf jeden Fall riesen Spaß.
Aber das ist das Spannende, ne? Ihr kennt euch ja alle seit der Schule schon, ja. Und diese Schulfreundschaften von früher, die man irgendwie hat, die das ist, wie du gerade sagtest, ne? Als wäre man nie weg gewesen. Da hätte man gestern Abi gemacht, weil wenn man sich wieder trifft, ist alles wieder...
Ist das sowieso, also die einen sagen ja, Karneval und diese ganze Welt sei ein großes Haifischbecken. Am Ende ist man aber vielleicht dann doch eine ganz große Familie. Du hast schon viel mit den Höhnern zusammen gemacht. J.P. Weber, mit dem stehst du auf der Bühne. Mit natürlich Kool und The Gang hast du eine lange Zeit gespielt. Ist es die große Familie oder man muss sich auch nicht immer so lieb haben?
Das ist vielleicht so eine Illusion des Publikums, ne? Das ist bei Bands, da denkt man ja auch immer, da ist eine Band und das sind alles Freunde und die leben fürs Musikmachen. Das ist ein romantisches Bild und eine Band ist natürlich auch irgendwo einer Wirtschaftlichkeit ausgesetzt, ne? Also muss natürlich auch irgendwie alle Bandmitglieder am Futtern halten. Aber generell, wie Matthias gerade so schön sagte, wir sind so für die Sache Karneval unterwegs. Ich weiß nicht, also es gibt halt irgendwie Bekannte, Kollegen, Freunde, da muss man so ein bisschen, glaube ich, abstufen. Ne? Und bei JP ist zum Beispiel so, wir sind halt auch privat sehr eng befreundet.
Ja, mit anderen also, dann nicht.
Nein, weiß ich nicht, ob man das so behaupten könnte. Das hat ja von zwei Seiten auch was zu tun. Ne? Also ich meine, der eine gibt, der andere gibt. Und bei den Bands ist es so, dass die schon in sich sehr, sehr geschlossen arbeiten. Das ist so und das muss auch so. Das ist auch völlig richtig, finde ich.
Gab es bei euch beiden jemals auch die Überlegung, raus aus diesem Kosmos zu gehen? Ich meine, wenn man Musik studiert ist, wenn man Profimusiker, so möchte ich euch schimpfen, ist, dass man sagt, nee, wir wollen gar nicht mehr was machen. Ich meine, ich hätte dich auch im Umfeld der Bundeswehr auch irgendwie mal verortet.
Genau,
ne?
Ich war, jetzt lass mich mal kurz rechnen, ich war 7 Jahre oder was, 5, 6 Jahre war ich Mitglied im Musikchor der Bundeswehr. Da ist ein Orchester hier in Siegburg. Das ist ein professionelles Blasorchester, das in ganz Deutschland Konzerte spielt. Das war auch eine sensationelle Zeit, die dann aber auch irgendwann ihr Ende haben durfte. Also es war wunderbar, viele tolle Konzerttourneen, tolle auch Staatsempfänge gespielt. Wunderbar. Nur letztendlich, also ich habe ja in Hamburg studiert und schon da hat es mich immer wieder hier hingezogen. Also was ich damals gependelt bin, nur am Wochenende hier einen Auftritt mit Querbeat.
In der Badehose.
In der Badehose, damals auch auf dem Blumenmarkt in Beul zu spielen. Also weiß ich nicht, das ist so eine Sucht, das zieht einen wieder hierhin zurück. Da kommt man irgendwie, also ich komme da nicht dran vorbei. Und was ihr da eben meintet, Thema Familie, ein bisschen hat's aber schon was von der Großfamilie. Da magst du ja auch nicht jeden. Du bist ja auch nicht immer mit jedem so eng.
Komm du gleich mal nach Hause. Du.
Und mit manchen bist du halt viel enger. Mit dem einen Cousin machst du richtig viel. Mit dem anderen sagst du, Mensch, ja, gibt's dich auch noch.
Ich finde, das hat am Ende es alles was mit Respekt und Anerkennung zu tun. Ne? Wenn man sich gegenseitig respektiert, ist da schon mal erst einmal eine sehr, sehr große Basis gesetzt. Aber du kannst nicht mit jedem Big Friend sein. Und das war damals so, zu Beginn von Kool & The Gang habe ich das echt gedacht, dass das funktionieren könnte, wenn du überall so, hey, Kumpel und alles toll und das, da machst du dich selber Banane mit und das ist auf Dauer nicht gesund.
Matthias hat gerade erzählt, diese Liebe, diese Faszination, Hamburg ist nicht aus der Welt, aber es hat ihn immer wieder hierhin zurückgezogen. Ja. Ich gehe davon aus, das teilst du, ne, oder? Also.
Ja, ich meine, ich bin sogar mit Konzertreisen sehr, sehr weit durch die Gegend gefahren und so der Initialzündungspunkt für Kool & The Gang war letzten Endes, dass ich ein Songwriting-Seminar während des Studiums machen musste und dann hieß es dann ja, pass auf, Wochenendseminar, du musst Sonntag einen Song geschrieben haben und das war in der Tat dann der erste kölsche Song, den ich geschrieben hatte und der hieß Ich will heim nach Kölle. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf. Also unterm Strich ist die Antwort relativ schnell gegeben, ich schlafe am liebsten zu Hause.
Orchesterleitung, Helmut Blödgen, ist ja kein kleiner Name. Als man dich gefragt hat, Matthias, musstest du erstmal überlegen oder sagst du, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Meint ihr wirklich mich?
Also das beides ja. Natürlich. Also ich war einerseits ist das schon eine Riesenaufgabe. Also wir haben so einen Stamm von ungefähr 70 Musikerinnen und Musiker. Wir haben dieses Jahr 130 Leute insgesamt unterwegs gehabt. Und das ist natürlich allein verwaltungstechnisch. Also das muss man schon auch im Griff haben. Ne? Das ist das, was du, Michael, eben meintest, dass das auch ein Business ist.
Mm, total.
Also da so muss jeder pünktlich sein Geld bekommen. Die Steuer kommt auch irgendwann und sagt, so, meine Damen und Herren, jetzt machen wir mal eine kleine Prüfung. Also das muss schon alles ordentlich laufen. Da bin ich
aber das hast du alles zu regeln oder bist du nur der Musiker? Leiter oder auch dieses ganze organisatorische Drumherum?
Das mache ich in Verbindung mit meiner Frau. Meine Frau ist Geschäftsführerin, ist eigentlich Rechtsanwältin und macht dann nebenher die Geschäftsführung im Orchester. Ich mache überwiegend die musikalische Leitung. Wir haben uns dann das zusammen damals überlegt, als Helmut auf mich zukam. Der das auch schon sehr früh übrigens eingestielt hat, der kam nämlich 2018, kurz nach meinem Ausstieg von Querbeat, auf mich zu und sagte, hör mal,
muss man so machen.
Ne, alles hat ein Ende und ich sehe meins irgendwann kommen. Das rechne ich ihm auch sehr hoch an, das schafft nicht jeder, zu wissen, dass es irgendwann gut sein wird. Und dann konnten wir doch über einen Zeitraum dann, gut, durch die Erkrankung kam es etwas früher, aber 3 Jahre konnten wir uns darauf vorbereiten, da war schon sehr wichtig.
Ist das ein Ritterschlag? Also,
ja, empfinde ich so, auf jeden Fall.
Ist viel Verantwortung, ne?
Ja, ja.
Also es ist spannend. Ich habe am Wochenende war ich bei einem Fischessen einer KG in Köln und da wurde Christoph Kugelkorn zitiert. Mit dem, wenn du das Präsidentenamt einer KG übernimmst, habe beim Amtsantritt schon deinen Nachfolger im Kopf. Mhm. Ne? Und das ist genau das, was du gerade meintest, Matthias. Das macht schon echt Sinn, da auch zu verjüngen, zu überlegen. Und ich merke jetzt, also ich werde diese 38, ich merke jetzt schon, dass ich anders ticke als die Jungs und Mädels, die da mit Anfang, Mitte 20 dann noch schon mal mitspielen. Ne?
Riesenthema. Generationenwechsel, also das hatten wir ja auch.
Auf der Bühne jetzt selber meinst du? Ja, Bands, Künstler?
Genau, ja.
Ja, auch im Orchester.
Auch gerade im Orchester. Also das war auch ein großer Punkt bei uns. Ich sag mal so, jeder bestellt natürlich vor allem die Musiker, die man so kennt. Und da kommt natürlich es häufig dazu, dass man Leute aus den eigenen Jahrgängen bestellt, wenn man das nicht etwas übergreifender sieht. Und so war das bei uns im Orchester auch lange Zeit, weshalb wir jetzt doch einen recht hohen Altersdurchschnitt hatten. Und da mussten wir auf jeden Fall ran.
Verjüngen.
Ja. Und jede Menge Mädels habt ihr dabei, ne?
Wir haben auch tatsächlich, ja, wir hatten traditionell lange keine Frauen dabei, weshalb ich gesagt habe, das ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß. Und das war ein Riesen-Impact, muss ich schon wirklich sagen. Das hat das ganze Orchester wirklich verändert. Einen ganz anderen Umgang miteinander. Nicht, dass es vorher ein schlechter Umgang gewesen wäre, aber ich weiß nicht, wir sind offener geworden. Wir sind lebendiger geworden, hätte ich jetzt gesagt. Und wollen uns natürlich auch immer weiterentwickeln. Das heißt, wir schauen über den Teller hinaus. Ich schaue, was macht der Michael denn eigentlich? Und so weiter. Immer für die Sache, dass ich sage...
Warum das denn?
Da will sich nur was abgucken.
Ich mache Tete. Ja, genau, aber wie machst du Tete?
Aha. In D-Dur.
Genau.
Und du?
Ich mache es überwiegend in Dur, kommt drauf an, wer auf der Bühne steht.
Nein, in welchem Dur? Das war die Frage.
Ja, nee, D. Also für mich ist D-Dur.
Hallo, ich bin nicht studiert. Also ich bin studiert, aber nicht musikalisch.
Aber D-Dur ist eine Tonart, die immer sehr freundlich und erhellend klingt.
Okay. Richtig. Ja.
Das heißt, du hast dir Musikerinnen gesucht, ja, die es auch können.
Natürlich.
Es gibt sie, aber sie wurden nie losgelassen. Ne?
Sie wurden nicht gebucht.
Ja.
Und da ist noch viel zu tun. Insgesamt muss man ja schon sagen, ist Musik, Bühnengeschehen ja doch auch recht männlich geprägt. Und da kann man meines Erachtens nur aktiv für arbeiten, dass Chancengleichheit herrscht. Dass jeder, der spielen kann, mitgenommen wird. Alles andere macht für mich keinen Sinn.
Wobei man ja sagen muss, es ist auch schon ein spezielles Business, ne? Weil ich erinnere mich so damals während dem Studium, die ganzen Kollegen an der Hochschule, wie, du spielst Karneval, das geht ja gar nicht so, weil ich habe ja einen künstlerischen Anspruch und so. Die kommen dann irgendwann auch so auf den Trichter, okay, ja, vielleicht schnuppert man da mal rein oder vielleicht macht man da mal mit, ist vielleicht gar nicht so unangenehm. Und was du gerade meintest, Matthias, dass man einen frischeren, anderen Groove reinbringt, auf einmal hast du die Leute da sitzen und die sagen, boah, das ist ja echt das macht ja echt Laune hier zu spielen so, und ich verdiene auch dabei noch ein bisschen Geld und das, klar, ruf mich wieder an, gerne. Ne? Ja. Und ich glaube, das nimmt auch so einen Imagewandel mit, weil wenn du mal so auf die Geschichte der Sitzungsorchester eingehst, da gab es vor Mathis Dick, der einfach eine Riesen-Ära war, vor Helmut ja noch, da gab es halt auch ja, Arie van den Briesch, das war ein Orchester mit Streichern und riesig groß besetzt. Also das hat schon einen Wandel innerhalb der letzten, ich sag mal, ja, 80 Jahre, also Zeit nach dem Krieg, mit sich gezogen. Und wenn man sich da geschichtlich mal mit auseinandersetzt, ist es auch äußerst spannend.
Vom Orchester immer mehr zur, ja, auch moderneren Band. Mhm.
Ja.
Obwohl Orchester ja schon sich besonders anhört, finde ich. Also besonders...
Ja.
Mehr besonders als Band.
Auf jeden Fall. Deswegen nenne ich es auch gerne Sitzungsorchester, denn ein Orchester ist für mich eigentlich eine größere Besetzung als das, was wir als Sitzungsorchester machen. Aber wir sind keine Kapelle und wir sind auch keine Band in dem Sinne. Am ehesten noch eine Band, aber im Karneval haben wir irgendwie die Begrifflichkeit Band dann doch mit den auftretenden Acts für mich persönlich verbunden.
Stimmt.
Deswegen nenne ich es gerne Sitzungsorchester. Sitzungskapelle tut mir aber auch nicht weh. Und historisch finde ich das Interessante eigentlich, dass wir uns da sehr eigentlich mit dem Fernsehen mit weiterentwickelt haben oder auch mit einigen Radiositzsendungen. Wenn man mal guckt, in den 60er, 70ern, was da noch für Fernsehorchester in den Shows saßen, die live gespielt haben.
Ja, generell Live-Musik.
Ne? Generell Live-Musik, ein ganz anderes Thema. So mussten wir natürlich auch aus verschiedensten Gründen unsere Besetzung auch immer mehr reduzieren. Das führte dann zu mehr Professionalisierung, denn, wie soll ich das sagen, wenn anstatt drei Posaunen nur noch eine da sitzt.
Muss die spielen können.
Die muss spielen können, ganz einfach. Ja. Die muss die Stücke kennen, da kann man nicht kommen und sagen, du wirst jetzt mal 3 Jahre ausgebildet, setz dich mal dazu.
Unterm Strich hat sich die Musik natürlich auch verändert in der Zeit. Ne? Also das, was wir jetzt mit Casala, Cat Ballou, wie sie alle heißen, kennen, Brings ist da bestimmt ein riesiger Meilenstein. Der Meilenstein, der davor gesetzt wurde, waren die Blackfills Anfang der 70er Jahre. Das, was davor passierte im Karneval, waren ganz viele Einzelkünstler, wenn man jetzt mal an Jupp Schmitz denkt, der übrigens auch eine hervorragend ausgebildeter Musiker war. Die waren darauf angewiesen, dass auf der Bühne ein Orchester zur Verfügung stand, was begleiten konnte. Eilemann-Trio. Also stell heute mal irgendwie 3 Mann mit Akkordeon, Schlaggitarre und Kontrabass in den Sitzungssaal, wenn es jetzt nicht gerade ein Nostalgieformat ist, die werden baden gehen. Das hat sich halt schon verändert. Die Bands, die gehen mit Verstärkern auf die Bühne, die stellen sich dahin und sind eigentlich auf uns dann nur noch angewiesen, um auf die Bühne gespielt zu werden, von der Bühne herabzukommen und halt bläsertechnisch begleitet zu werden während ihrer Auftritte. Unterm Strich ist das ja so, der Hörer im Saal oder der Konsument, nennen wir es mal so, erwartet einen Sound, wie er im Radio oder von CD oder auf Spotify meinetwegen klingt. Und das ist mit dem reinen Equipment, was halt 4-5 Mann auf der Bühne haben, nur sehr, sehr schwer herstellbar. Und die Zeiten der Beatles und Stones sind halt auch mal vorbei.
Sehr blechern alles, ne? Ja,
ja, was heißt blechern? Aber ich meine, die hatten ein begrenztes Instrumentarium. Überleg mal, die Beatles haben auf ihrer ersten USA-Tour, haben die in einem Baseballstadion gespielt, haben ihre Amps mitgenommen und haben über die Anlage des Stadionsprechers gespielt. Und das hat funktioniert. Das würde heute nicht mehr.
Nee. Niemand würde
Guck
das
dir so
machen.
Einen Super Bowl an. Ja. So, das ist halt bis ins Letzte durchgestylt und im Studio vorbereitet.
Und da geht's noch weiter, auch nachbereitet, was teilweise oder eigentlich ausschließlich an Live-Alben, sei es in der Klassik, sei es im Jazz, sei es vor allem auch im Pop verkauft wird, ist ja wirklich kein Live-Album. Da steht Live-Album drauf, das wurde tatsächlich auch an dem Tag mitgeschnitten, aber noch dazu an weiteren Tagen, davor gab es eine Vorproduktion, danach gibt es Nachaufnahmen, jede Stimme wird nochmal drüber gesungen, jede Stimme wird nochmal drüber gespielt. Das ist das, was an Hörerwartung auf...
Einfach damit es liveiger, wuchtiger, fetter klingt.
So, und das bringt das Publikum mit in so eine Veranstaltung und erwartet, dass es so klingt.
Genau.
Und das ist einfach schwer umzusetzen. Und entweder, ja, könnte man natürlich sagen, okay, aber es ist live und wir erklären das dem Publikum jetzt wieder und machen so ein bisschen Bildung in die Richtung. Oder man versucht halt, den Sound auch hinzukriegen. Und dann habe ich das Gefühl, schaukelt es sich doch immer mehr hoch in den letzten Jahren, was dann auch zur Folge hat, dass die Tanzgruppen auch lauter sein müssen, damit die Stimmung übergeht. Aber auch die Redner. Wie brutal laut sind teilweise die Redner inzwischen hochgezogen, damit das Publikum überhaupt noch die Ohren, die halb taub sind, verwenden kann, um die Pointen zu hören. Das ist auch schon manchmal ein bisschen anstrengend.
Also die eine oder andere Band ist tatsächlich dankbar, dass ihr da seid. Also das Bläser im Hintergrund unterstützen, weil eine Vier-Mann-Band kann nicht Gitarre, Akkordeon, Piano, Schlagzeug und dann ist ja so. Da kann man keinen vollumfänglichen Sound mit herstellen. Deshalb ist es cool, wenn eine Trompete, eine Posaune oder was auch immer noch am Start ist.
Ich meine, dafür sind wir auch da, ne? Zu helfen und zu füllen. Und,
Und wenn man zwei Profimusiker am Mikrofon hat und die haben sogar, das sei euch verraten, Trompeten mit dabei, da müsste man doch mal, oder? Da müsste man doch mal nachhören. Man könnte euch jetzt einfach einen Song reinschmeißen und den spielt ihr. Was weiß ich, Heide Witzke, Herr Kapitän, geht. Dann legt mal los. Da habt ihr euch jetzt so ein bisschen drauf eingestimmt und abgesprochen. Was ist mit dem Anfang von Stonn, Ob und Danz? Kriegt ihr das zusammen hin? Da lachen sie nur. Stonn, Ob und Danz mit Michael Kuhl und Matthias Hessler. Was haben wir noch? Auch was Aktuelles. Könnt ihr auch aktuell? Höhner, Prinzessin. So, vielleicht noch ein Song, mit dem man den man sofort zu Michael Kuhl zuordnen würde. Ich Schande Milovic hier sind. Ein Traum. Ich danke euch. Apropos Bands, Band Comeback. Ich gehe fest davon aus, lieber Michael, dass du nicht einmal eine Frage gestellt bekommen hast, möchtest du bei uns Frontmann werden? Du musst keine Namen nennen, aber diese Anfragen gibt es wahrscheinlich seit vielen, vielen Jahren, oder?
Jo.
Da lacht er.
Ja, ich könnte jetzt irgendwie...
Ja, du pack aus, nein, Spaß.
Eins stand ja im Express drin, so, aber das drei waren es. Von den größeren.
Habe ich, ne? Ja.
Okay. Aber die müssen wir jetzt auch nicht nennen und das ist auch nicht wichtig. Und die haben alle neue Frontmänner bekommen, die funktionieren auch alle gut und fertig ist die Laube.
Also es gab immer wieder die Anfragen, willst du nicht nach vorne zurück ans Gesangsmikro? Mhm.
Ja. Genau, die Anfragen kamen und dann kamen die auch mit, kannst du dir denn auch vorstellen, mal so ins Publikum reinzugehen? Und so, warum? Ich soll ja singen. Also, ja. Und da kommt halt bei mir wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr der Musiker wieder durch, ne, weil mir geht's halt einfach darum, dass das musikalisch perfekt ist. Und Karneval hat natürlich auch sehr viel mit Animation, mit Publikumsreaktionen zu tun. Ein Kollege hat mal damals zu Kuhl und der Gangzeit noch gesagt, früher sind die Leute rausgegangen, um sich zu amüsieren. Heute gehen die Leute raus, um sich amüsieren zu lassen. Mhm. Und da ist echt was dran. Ne? Und das ist aber auch so in meinem Wesen drin, wenn es um Inhalt und um Musik geht, bin ich der Letzte, der sich nicht in die Mitte der Bühne stellt und singt. Aber wenn es darum geht, so, wo sind die Hände alle auf die Stühle, weiß nicht, bin ich zu alt für oder das erfüllt mich nicht. Und dann.
Naja, 86er Jahrgang, ich bitte dich.
Ja.
Bin ich auch.
Ja.
Na?
Und? Wie fühlst du dich?
Es wird schwieriger, sagen wir es mal so. Ja. mal Spaß beiseite, Michael. Sagst du einfach, ich sehe mich grundsätzlich da vorne einfach nicht mehr.
Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ne? Und es gibt Dinge, die machen mir außerordentlich viel Spaß. Aber ich sehe mich halt nicht mehr in diesem Ding, dass ich jeden Sommer den Karnevalshit für die nächste Session schreiben muss und auch ein Auftragsbuch von 150, 200 Gigs in der Session haben muss, das braucht man nicht. Ich bin so mit mir selbst im Reinen, das ist total wichtig. Ja, That's it. Und wenn einer fragt, kannst du bei uns einen Auftritt machen, kannst du singen, so wie es jetzt bei den Roten Funken da passiert ist, das war halt bedingt dadurch, dass mein Freund JP, also Weber, dann krank war an dem Tag und ich hatte tagsüber, hatte ich den ganzen Tag Herrensitzung im Zelt in Ports gespielt.
Bei den Rezakusanen.
Bei den Rezakusanen, genau, was auch, übrigens auch ein super Haufen ist. Und dann rief der Michael Ströter, der Literat der Roten Funken, während dieser Sitzung dann auch an. Ich sage, ich kann nicht ans Telefon, ich bin gerade beschäftigt. Und außerdem, hier ist hier zu laut zum Telefonieren. Und dann habe ich ihn angerufen und der meinte, ja, kannst du dir vorstellen, wie wäre es? Und ja, und dann ist das super spontan entstanden. Und Frank, der mich immer so schön am Piano begleitet, saß halt in der Sitzungskapelle da zu der Zeit und in der Band. Ich sage, Frank, heute Abend nochmal schnell ins Maritim. Ja, können wir machen. Und dann sind wir wirklich von Ports aus nach Hause gefahren, haben gerade ein paar Noten gedruckt. Ich hatte aus dem Auto mit Matthias telefoniert. Er sagt, ja, komm vorbei, bring mit, machen wir schon. Und dann haben wir uns da ganz schnell was zusammengeschustert. Aber am Ende stand der Saal und das war irgendwie...
Wunderbar. Cool.
Das passte natürlich auch da, das war die Galasitzung der Roten Funken, das passte total schön in den Rahmen, ne? Weil die Leute alle in Abendgarderobe da waren und da saßen, zugehört haben und sich haben auch berühren lassen.
Genau.
Das wäre auf so einer Kostümsitzung, wäre das mit dem, was ich mache, wahrscheinlich sehr schwierig geworden.
Mhm. Ja, die wollten zuhören. Das hat man total gemerkt von Anfang an und das hat hervorragend funktioniert. Mhm.
Ja, also ich spüre und merke, das, was ihr macht, egal ob vorne, hinten, links oder rechts, es macht euch glücklich. Und das ist doch das Schönste, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Weißt du, ich glaube unterm Strich, wenn wir nur zufriedene Menschen in der Welt hätten, dann gäbe es keine Kriege, dann gäbe es keine Leute, die in irgendwelchen Gefängnissen auf ominöse Art und Weise versterben. Die Welt wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Und das ist bei uns halt das Ventil Musik, also für mich gesprochen. Ich habe als Kind schon gewusst, dass das der Weg ist, in dem ich mich irgendwie finde.
Hast du ja irgendwie über 3 Generationen in die Wiege gelegt bekommen, hast du mir erzählt.
Habe ich dir eben erzählt.
Nein,
ich habe nachgeschaut, wo das denn herkommen könnte, dieses Gen. Ne?
Ja.
Aber ich meine, es gibt Genetik und dann, was du halt dann im Real Life draus machst, ist nochmal eine andere Baustelle.
Ich bedanke mich bei Michael Kuhl, Orchesterleiter, Solokünstler.
Sag doch einfach Musiker.
Moderator, fertig. Einfach ein Top-Musiker.
Musiker, fertig.
Und ich bedanke mich bei Matthias Hesseler, der neue Orchesterleiter vom Helmut Blödgen Orchester. Danke, dass du oder dass ihr mit in dieser aktuellen Folge Kölsch und Jod der Rheinland Podcast wart.
Ja, danke dir für die Einladung.
Genau, dankeschön.
Und ich finde, man hat's gehört, die beiden sind einfach 2 Vollblutmusiker mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Faszination und Leidenschaft zum Beruf, zur Musik. Ich hoffe, euch hat diese Folge mit Michael Kuhl und Matthias Hesseler gefallen. Wenn ja, sagt's weiter. Ich würde mich freuen. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns wieder.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast.